Der Kerl ist einfach sympathisch. Also der läuft nicht mit erhobener Nase rum, sondern ja, hat sie eher unten im Glas. Ich rede von Marc Fiederer. Marc ist jemand, der seit ein paar Jahren die deutsche Whisky-Szene als, ja, ich sag mal, Paradiesvogel bereichert. Also auf der einen Seite bezeichnet ihn viel als Influencer von deutschem Whisky. Auf der anderen Seite ist er jedoch einer der offiziellen Markenbotschafter der schwedischen Whisky-Marke Macmyra. Suchst du jetzt also abseits des Whisky-Mainstreams nach spannenden Personen oder Abfüllungen, ja, da wirst du früher oder später auf Marc treffen. Denn letztlich, egal jetzt ob deutscher oder schwedischer Whisky, Marc scheint, ja, zumindest scheint es mir so, sich ein Ziel gesetzt zu haben. Und das ist, Whisky-Fans zusammenzubringen und gemeinsam eine tolle Zeit bei einem Glas Whisky zu haben. Im Interview, der erzählte mir über die Vorteile, die Whisky-Fans die Mitgliedschaft in Facebook-Gruppen bringt. Zum einen. Zum anderen auch über Umgang mit vermeintlicher Konkurrenz und die Gründe, warum Whisky-Fans mindestens einmal Macmyra Whisky probiert haben müssen. Also was liefert einem diese Marke, die man bei anderen Marken, auch übergreifend Schottland, Deutschland, Irland, wo auch immer, ganz selten bis gar nicht findet. Möchtest du über diese Episode hinaus noch mehr über Whisky erfahren, haben wir dir unter alphaspirits.com/whisky eine umfangreiche Seite erstellt. Dort findest du E-Books, Tasting-Downloads und zahlreiche Tutorials zu verschiedenen schottischen Whisky-Destillerien. Alles für dich kostenfrei. Den Link zu der Seite, den schreibe ich dir in die Beschreibung dieser Episode. Und nun, willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Marc, in der Whisky-Szene und auch Industrie, da hast du in den vergangenen Jahren einige Stationen so durchlaufen. Also du warst Social-Media-Berater, bist Influencer für deutschen Whisky, Markenbotschafter der schwedischen Whisky-Marke Macmyra. Und letztlich hast du ja auch eine lebhafte Facebook-Gruppe zum Thema Whisky-Genuss auf die Beine gestellt. Du hattest mir mal erzählt, dass du deine Gruppe Alles rund um Whisky vor, ja, Pi mal Daumen, 2,5 Jahren gegründet hast. Das heißt, du bzw. die Gruppe wurde ja damals voll von Facebooks neuen Richtlinien und Vorgaben getroffen. Also das heißt, von jetzt auf gleich durften keine Samples mehr vertrieben werden. Was eigentlich, muss ich sagen, so wirklich das Kernstück auch vieler Whisky-Gruppen auf Facebook war, inwieweit hat es damals diese Vorgabe deine Whisky-Community getroffen?
Also grundsätzlich war es für mich gar kein so ein riesiges Problem. Wir haben an einem Sonntag, also das geisterte ja die Tage zuvor immer schon durch die diversen Foren und Gruppen, und alle hatten so das Genick eingezogen und wann erwischt's uns? Und an einem Sonntag dann hatte ich so im Gefühl, irgendwie jetzt wird es ein bisschen ernster, man hört das immer öfters, und hatte dann mit ein paar Leuten von der großen Whisky-Gruppe, die damals die Whisky.de-Gruppe, mit den Jungs von Wick, eigentlich sämtlichen Admins hatte ich dann nachmittags ein bisschen hin und her geschrieben, und während ich mit dem Admin der Whisky.de-Gruppe geschrieben habe, macht es zack und die Gruppe war weg mit, ich glaube, 15.000 Leuten oder so ähnlich. Also haben wir dann relativ zügig, habe ich Hilfe geschrien, habe gesagt, Leute, schaut mal, die Gruppen sind weg. Ich brauche jetzt jemanden, den ich mit zum Admin ernenne. Wir müssen hier eine Nacht-und-Nebel-Aktion starten und sämtliche Verkaufsposts und Teilungen und so weiter rauslöschen.
Boah, das ist eine Herkulesaufgabe.
Und das war aber geil. Wir haben das wirklich eine Nacht lang im Schichtbetrieb. Im Prinzip waren wir, glaube ich, zu sechst oder zu siebt und haben bis am nächsten Morgen diese Post gelöscht. Ich bin nach 2 Stunden Schlaf dann zur Arbeit, und meine Gruppe war im Prinzip safe, Gott sei Dank. Geschuldet aber auch des jungen Alters. Ja, die alte Whisky.de-Gruppe war natürlich relativ lang online, und dort diese ganzen Posts zu finden und zu löschen, wäre ja schier unmöglich gewesen. Und auch bei mir kamen in den Tagen dann danach immer wieder noch Posts vor, wo ich dann, oh Käse, der muss ja auch noch raus. Aber da hat die Community zusammengehalten, und ich glaube, durch das, dass wir eine recht kleine Gruppe damals noch waren, damals waren es irgendwie so 1000 oder 1500 Mitglieder, war das eigentlich kein so ein riesiges Problem, weil wir waren irgendwie so unterm Radar einfach. Ja? Und dann,
okay.
Bis die an die kleinen Gruppen gingen, waren wir schon sauber und safe.
Aber war das dann eher so eine Friss- oder Stirb-Geschichte von Facebook oder hattet ihr da noch Zeit zu reagieren? Weil du hast gesagt, du hast dich vor allen Dingen so mit den anderen Admins unterhalten. Hatte Facebook dann euch vorher vorgewarnt,
Nein.
sowas wird kommen? Also gar nichts.
Gar nichts, gar nichts. Ich habe 2 Tage zuvor Facebook über so einen Feedback-Button angeschrieben. Diesen Feedback-Button könnte man beim nächsten Release dann auch einfach entfernen, weil jedes Mal, wenn ich den genutzt habe, wurde der nicht wirklich, wurde meine Anfrage nicht wirklich beantwortet. Also der Support okay. hier ist relativ dürftig. Jetzt, die letzte Zeit, man sieht es auch ab und zu in der TV-Werbung, werden die Gruppen etwas stärker gefördert und gefordert. Und es gibt dort auch so ein paar Tipps und Kniffe und Tricks, so Online-Schulung, wo die Admins der verschiedenen Gruppen dann etwas geschult werden. Wobei ich jetzt mit knapp 2 Jahren Erfahrung dann über diese Grundlagentrainings schon lachen kann und sagen kann, nee, also eine Konfliktbewältigung, wir sind Gott sei Dank eine recht friedvolle Gruppe und die paar Konflikte, die es in irgendeiner Weise gab, kann man auch mit gesundem Menschenverstand und mit etwas Verhandlungsgeschick dann einfach erledigen. Also hier war gar keine Möglichkeit mit einer Vorwarnung, sondern im Prinzip wir haben miteinander geschrieben und es kam die Löschung ohne Vorankündigung der anderen Gruppe.
Also, soweit ich weiß, hat das ja damals einige getroffen. Du hast jetzt vorhin von der großen Whisky.de-Gruppe gesprochen, aber soweit ich weiß, war das nicht die einzige Gruppe, die schließen musste. Das heißt, so über Jahre aufgebaute Infrastruktur für Whisky-Fans wurde innerhalb weniger Tage einfach platt gemacht. Kennst du andere, also noch andere Facebook-Gruppen, die es damals ebenso getroffen hat oder vielleicht sogar härter, also bis zur Schließung?
Ja, also im Prinzip, es gab bei Petok in seiner Gruppe, meine ich, gab es die Löschung komplett. Der hat auch nicht mehr wieder aufmachen können, weil es gab im Prinzip nur ein so ein One-Way-Ticket im Prinzip. Die Gruppe wurde offline gesetzt mit einem Hinweis, es wurde gegen die Facebook-Richtlinien verstoßen und man kann jetzt diese Verstöße beheben, dann die Gruppe einreichen, dann wird sie überprüft, einmalig. Sollte das dann immer noch negativ, also das Ergebnis negativ auslaufen, wird die Gruppe für immer gelöscht. Und somit gingen auch sämtliche Threads verloren von irgendwelchen teilweise Fassteilungen und solchen Geschichten, die halt dann auch wirklich geschäftlich für manche wirklich ein bisschen dumm waren. Ja. Ich hatte aber was recht Positives. Wir hatten bei mir den Sample Saturday eingeführt. Das heißt, ich hatte Samples und Flaschenteilungen nur Samstag, weil wir hatten zu der Zeit der Löschung gab es natürlich auch, fand ich zumindest, ein völliges Überangebot. Wenn irgendwie, lass es einfach diese Artback-Comedy-Abfüllung sein, ja, dann waren alle Gruppen innerhalb von 10 Sekunden voll mit ich teile diese Flasche. Man wusste am Schluss gar nicht mehr, wo hatte ich jetzt nochmal dieses Sample eigentlich gekauft, in welche Gruppe und bei wem und überhaupt. Und das Glück hatte ich da, dass wir wirklich nur samstags diese Teilung gemacht haben und somit war meine Gruppe für die Hardcore-Teiler nicht so wahnsinnig interessant und wir haben uns mehr wie der Name schon sagt, um alles rund um Whisky dann beschäftigt und weniger jetzt mit Sample-Teilungen, Verkäufen und so weiter.
Weil du vorhin auch angesprochen hast, hattest du das Glück, dass ihr unterm Radar wart, weil du gesagt hast, ihr hattet damals so eine relativ kleine Gruppe, 1000 bis 1500 Leute. Wie viel habt ihr heute? Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, waren es so ungefähr 2500.
Genau, wir sind ganz kurz vor 2,6 heute, Stand heute. Ich sollte heute noch einen Post machen, in dem ich glaube, knapp 200 Mitglieder, die letzte Woche allein hinzukamen, begrüßen darf. Okay. Also, wenn man so die Beitritte anschaut, diese Linie sieht lustig aus wie ein EKG, aber sie zeigt immer ständig nach oben und also die Werbung nach außen und das Feedback nach außen von den Gruppenmitgliedern funktioniert eigentlich recht gut und ohne hier jetzt irgendwie aggressiv Werbung machen zu müssen, kommen die Leute einfach mit dazu.
Also durch Mundpropaganda quasi der bestimmten Mitglieder.
Genau.
Okay. Und du hattest mir ja im Vorfeld auch erzählt, dass es zwar noch größere Facebook-Gruppen jetzt zum Beispiel von verschiedenen Jobs gibt, aber in den, ja, ich nenne es jetzt mal freien Whisky-Gruppen, ist alles rund um Whisky, also so heißt ja deine Facebook-Gruppe,
genau,
eine der größten. Und nach der Info, die ich von dir habe, steht sie mit den Mitgliederzahlen noch über der Facebook-Gruppe Hogsheads, also die von Pat Hogg. Inwieweit spielt die Größe der Gruppe jetzt für dich eine Rolle? Also inwieweit profitiert das einzelne Mitglied von einer größeren Gruppe?
Also grundsätzlich natürlich ist eine kleine Gruppe schön, so dieses Schnuckelige, dieses Heimelige, dieser Family-Touch. Ja. Aber schlussendlich wird die Gruppe zwar die Blase hinter dieser Family und hinter diesem harten Kern wird irgendwo größer, aktiv bleiben aber immer irgendwo die ähnlichen Nasen, ohne das jetzt negativ zu meinen. Deshalb bringt es dir eigentlich für den Content in der Gruppe nicht ganz so viel. Also wenn man hier irgendwie viel Information will, dann braucht man einfach ein paar sehr aktive Mitglieder. Da braucht man nicht 2.500, da reichen 100. Allerdings ist es so, wenn man irgendwelche Aktionen umsetzen möchte, zum Beispiel gibt es bei mir in der Gruppe seit Anfang diesen Jahres jeden Monat eine Auslosung. Wir machen jeden Monat, können die aktivsten Mitglieder, die werde ich dann im Ranking vorstellen, tolle Preise bekommen. Aus diesen Top 10, im letzten Monat waren es die Top 20, wähle ich zwei Gewinner aus, die von Shops, die bei mir in der Gruppe auch Mitglied sind, die auch natürlich Werbung machen und auch Verkäufe über die Gruppe generieren, geben hier im Prinzip so ein bisschen ein Dankeschön zurück an die Gruppe und spenden Samples. Es gab schon eine Flasche Whisky, es gab tolle Gläsersets. Also wirklich einfach auch wieder, der Name ist Programm, alles rund um Whisky kann man dann gewinnen. Und hier macht es natürlich mehr Spaß oder beziehungsweise ist die Gruppe auch für die Händler interessanter und dementsprechend dann natürlich auch der Mehrwert für die Gruppenmitglieder größer, weil ein Händler sagt dann, oh geil, der hat eine Gruppe mit 2.500 Leuten, wenn der jetzt eine Verlosung macht und meinen Shop dann hier auch ja präsentiert vor 2.500 potenziellen Kunden, dann macht es natürlich dem Händler sicher mehr Laune, wie wenn ich sage, du, ich habe da eine Whisky-Gruppe, ja, wie viele Leute? 25 oder 100 oder 250, ja. Einfach der Mehrwert für die Gruppe ist gleichzeitig auch der Mehrwert für die Shop-Betreiber genau.
Okay, weil wir kurz vorhin Pat Hogg ansprachen und ihr ungefähr so auf demselben Level seid von was die Größe der Facebook-Gruppe angeht. Du hattest mir mal erzählt, dass du für Feingeist die Social-Media-Arbeit gemacht hast oder dafür verantwortlich warst. Und also Feingeist ist ein Blog, der sich mit diversen Spirituosen beschäftigt. Und du hattest mir auch im Vorfeld gesagt, das ist so die besondere Feingeist oder Feinspirituosenabteilung von Rewe. Und laut Impressum gehört die Seite eben Pat Hogg. Und du hattest gemeint, dass es da Verwerfungen gab und so nach 3 Monaten die Zusammenarbeit bereits wieder beendet war. Aber was ist da genau passiert? Also warum habt ihr die Zusammenarbeit beendet?
Also das hatte nichts, definitiv nichts mit Pat Hogg zu tun und das wär dann mit Sicherheit an einem Teil auch zu viel interner. Ich kann dir nur oberflächlich kurz einen Umriss dazu geben. Also Feingeist ist im Prinzip die Spirituosenabteilung eines Getränkemarktes, eines Rewe-Marktes, nicht von der Rewe-Gruppe, sondern eines Rewe-Marktes. Und der wiederum hatte einen Angestellten, den Pat Hogg, der hat dort die Spirituosenabteilung geleitet. Der ging dann irgendwann weg zu St. Kilian und dann lag das Social Media so ein bisschen brach. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht die Gruppe wieder etwas beleben könnte, da ich meine Gruppe ja schon funktionierenderweise mit 1.000 oder 1.200 Mitgliedern hatte. Und dann habe ich dort einfach als zusätzlicher Moderator und Admin mit ein paar Aktionen und einem Gruppentreffen die Gruppe einfach gepusht und neu aufgebaut mit anderen Themen, mit anderem Background wie jetzt alles rund um Whisky, weil hier hing ja wieder ein Shop, ein Händler mit dahinter und so nach dem ersten Gruppentreffen hatten wir dann gemerkt, okay, erstens die Entfernung ist zu weit, ich wohne am Bodensee. Der Shop ist in der Frankfurter Ecke jetzt ganz grob für mich dann eben auch nicht mal so kurz erreichbar und um die Ecke. Und dann gab es noch ein paar planungstechnische Sachen und somit war dann dieses kurze Gastspiel nach, ich glaube, 3 oder 4 Monaten einfach beendet. Und erst danach kam irgendwann der Pat von St. Kilian dann wieder zurück zu Feingeist und ist dort jetzt, soweit ich weiß, mit auch in der Geschäftsführung für rein diese Feingeist-Geschichte tätig. Aber da müsstest du noch mal ein Interview direkt mit ihm machen.
Also es war praktisch so ein fliegender Wechsel. Pat, dann du, dann wieder Pat.
Ja, genau. Unsere Wege kreuzen sich irgendwie oder überkreuzen sich ab und zu, weil sein Werdegang war im Prinzip auch, er war bei Mark Myra, er war bei Feingeist. Auch diese beiden Sachen habe ich hinter mir. Wir haben beide eine Facebook-Gruppe, wir haben beide YouTube-Kanäle, wobei natürlich ich bin da das kleine Licht und er macht da schon ein bisschen mehr Show.
Aber kann man da von Konkurrenz zwischen euch beiden sprechen?
Also von meiner Seite aus nicht. Wie er es sieht, weiß ich nicht.
Okay. Das ist wirklich mal, müssen wir ihn wirklich mal fragen in einem Interview. Und die Trennung jetzt von dir von Feingeist, hatte das damals was mit Mark Myra, also der schwedischen Whisky-Marke Mark Myra, etwas zu tun? Weil kurz nach deinem Fortgang jetzt von Feingeist bist du ja deutscher Markenbotschafter der Schweden von Mark Myra geworden.
Genau. Nee, das war im Prinzip eine glückliche Fügung, eine zufällige Überschneidung. Kann man jetzt titulieren, wie man möchte. Ich hatte im Herbst im Jahre zuvor dann an der Messe in Villingen-Schwenningen bei Rieger Selection, bei der Hall of Angel Share, den Kontakt zum Außendienst, der für Süddeutschland zuständig war. Und der meinte dann, Moment, ich kenne dich doch. Da kam dann die Überschneidung mit meiner Gruppe. Ich bin doch auch bei dir in der Alles rund um Whisky Facebook-Gruppe. Ja, genau. Du bist ja der, und dann hat man da einfach ein lustiges Gespräch, und dann sagt er, ich habe da eine Idee, wir suchen noch jemand hier für den Bereich südlichstes Süddeutschland, also so wirklich auf Schwäbisch gesagt der letzte Zipfel von Deutschland. Dann kam per Zufall die Geschichte, dass ich bei Feingeist eben das Gastspiel dann beendet habe, und mit einer Überschneidung von, ich glaube, 2 Tagen oder sowas kam der Anruf, du Marc, hättest du Bock für uns Brand Ambassador zu machen? Und dann kam das dann, genau.
Und wie sieht da dann aktuell so deine Arbeit bei Mark Myra aus? Also beschränkt sich das so als deine konkrete Arbeit jetzt als Markenbotschafter auf Social Media oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, gar nicht. Also bei Mark Myra muss man dazu sagen, dieser Titel Brand Ambassador, das gibt auch immer wieder mal Querelen unter den Brand Ambassadoren, ist nicht der typische. Also es gibt bei uns nicht einen Brand Ambassador, sondern wir sind wirklich eine größere Gruppe von, ich würde jetzt mal sagen, ich glaube 15 oder sowas Brand Ambassadors für Deutschland. Wir sind alle nebenberuflich für Mark Myra tätig, und unsere Hauptaufgabe besteht eigentlich dahingehend in der Präsentation für Mark Myra, also sprich Messen, Tastings, zumindest vor unserer Corona-Zeit waren wir viel bei einfach repräsentativen Zwecken und bei Präsenzveranstaltungen. Also wenn hier ein Händler in der Nähe angefragt hat, ich hätte gern ein Tasting, dann wurde der an mich verwiesen, und dann konnte ich bei diesem Händler ein Tasting durchführen. Oder auch die Messen hier in der Region war dann so, dass man ein Messeteam zusammengestellt hat und natürlich dann die Leute genommen hat, die nicht so weit anfahren haben. Und dann hatte ich von Augsburg über München bis in die andere Richtung in Schwarzwald, Villingen-Schwenningen, in Konstanz am Bodensee, hier dann die Messen eben auch als Standpersonal mitbetreut. Und das Social Media, das verschwimmt immer so ein bisschen, dieses Bild, weil natürlich, ich bin Markenbotschafter, weil ich natürlich auch hinter der Marke und dem Produkt von Mark Myra stehe, habe eine Whisky-Gruppe. Zwangsläufig ergibt sich hier natürlich auch ein Informationsfluss, weil die Leute dann sagen, du bist doch hier Brand Ambassador, erzähl mal was dazu. Hier gibt es einen neuen Whisky, erzähl mal was dazu. Und manchmal kann man natürlich auch mit erster Hand Informationen die Gruppe füttern und hier natürlich auch wiederum einen Mehrwert für die Gruppe bieten und sagen, hey Leute, ich weiß was, das erfahrt ihr jetzt heute von mir, das kann doch niemand anders wissen. Ja, weil das einfach...
Klar, weil du Insider-Infos hast. Ja.
Genau, genau.
Und, okay. Und weil du... Ja, bitte?
Ja, und deshalb Social Media in dem Sinn haben wir für Magmyra Deutschland ein eigenes Team, beziehungsweise das wird in der Zentrale in Hamburg gemacht. Wir haben noch eine unabhängige Seite, die dem Magmyra Ambassador Seite, die gibt es jetzt seit ein paar Monaten, und hier schreiben wir Ambassadore oder ein paar ausgewählte Ambassadore ab und zu mal einen kleinen Bericht oder einen Einblick, was macht eigentlich so ein Magmyra Ambassador, wenn er für Magmyra tätig ist.
Okay, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, so auf den Messen präsent sein, so die Marke vertreten, und du wirst ja da sicherlich auch mit Kunden oder mit Whisky-Fans zu tun haben, die jetzt mit Magmyra jetzt noch nicht so viel Kontakt hatten. Wenn gehen wir mal von so einer Situation aus, dass du jetzt jemanden vor dir hast, der, also Whisky-Fan, der jetzt neu in der Szene ist und Magmyra nicht so kennt. Warum sollte er sich deiner Meinung nach dann auch für Magmyra überhaupt interessieren? Also warum sollte der einen Magmyra probieren?
Also wenn wir das jetzt so, ich sag mal, fast rollenspieltechnisch machen, wenn man sich jetzt innerlich vorm Auge den Messestand vorstellt, dann drehe ich mich immer gleich um und zeige auf den Schriftzug, wir sind die Explorers in Whisky. Alles, was du hier jetzt bei uns probierst, wirst du hier an keinem Stand finden. Von unseren ja teilweise verrückten Finishes über einfach spezielle Fassreifung wie die Moltebeere oder dieser Glöckwein, der schwedische Glöckwein, bis hin zum grünen Tee, bis Kirschweinfässer und so weiter. Also wir haben einfach das schottische Qualitätsdenken, machen aber hier unser eigenes Ding, so ein bisschen Guerilla-Whisky Producing, nenne ich es jetzt mal so salopp. Hier wird definitiv einfach ein neuer Weg begangen. Es werden andere Zutaten genommen. Ja? Also es gibt bei uns natürlich auch Sherry-Fisches, aber wir möchten hier nicht den 10-milliardsten Oloroso oder PX oder was auch immer Finish hier auf den Markt bringen, sondern die Angela, unsere Master-Distillerin, macht hier natürlich schon ja, ihr eigenes Ding, und das sehr erfolgreich. Wir sind im 21. Jahr mittlerweile, seit die Jungs auf der Skihütte das erste Mal sich Gedanken gemacht haben über Magmyra oder beziehungsweise über schwedischen Whisky, und es scheint zu funktionieren.
Weil du jetzt gerade verschiedene Finishes und so, ich sag, wie du schon gesagt hast, Guerilla-Whisky-Produktion angesprochen hast, orientiert sich der Magmyra an der Produktion eher im Stil von Schottland her, weil du hast jetzt auch gerade gesagt, so den schottischen Qualitätsanspruch, oder versuchen sie dann schon so ihr eigenes Ding zu machen, also quasi schwedischen Whisky als Marke zu etablieren, weil ich meine, so dieses Nachahmen von Schottland ist ja auch häufig was deutschem Whisky vorgeworfen wird, und als Folge so ein bisschen Identitätsverlust. Wo sieht sich da Magmyra, also eher hinter Schottland oder quasi schwedischen Whisky als Marke zu etablieren?
Also wo sich Magmyra sieht, muss ich passen. Wo ich Magmyra sehe, kann ich dir definitiv sagen, Magmyra ist für mich auf Augenhöhe mit sämtlichen anderen Whisky-Märkten. Natürlich können wir nicht auf eine Historie zurückblicken von mehreren hundert Jahren, und wir können nicht sagen, okay, wir können jetzt den 25-Jährigen abfüllen, weil uns gibt es erst 21 Jahre. Aber grundsätzlich von der Ernsthaftigkeit, also wir haben schon eine zweite Distillerie gebaut, weil die erste zu klein ist. Wir haben ordentliches Brennequipment. Wir haben wir sind aus diesem Garagenbrennerei-Charakter, sind wir definitiv raus, und das schon seit einiger Zeit. Das macht wiederum hier in Deutschland natürlich der Charakter der deutschen Brennereien. Ich denke, du kennst dich ja am deutschen Markt auch ein bisschen aus. Es gibt hier viele, die haben wirklich, das ist nicht mal ein Garagencharakter, sondern das ist schlussendlich die Garage, die an irgendeinem Obsthof, Bauernhof, wie auch immer, mit dranhängt, und dort steht eine Distille drin, und dort wird Brand produziert, und dieser Brand wird ähnlich hergestellt wie Whisky, und dann schreiben welche Whisky drauf, und drum wird teilweise halt auch der Name des deutschen Whiskys ein bisschen beschmutzt, in den Dreck gezogen, wie immer, dass man jetzt ausmalen möchte und hier eine Bildzeitungsüberschrift draus kreieren.
Schlagzeile draus machen.
Ja, genau. ich sehe schon so, wir waren die Ersten in Schweden, Es haben viele nachgezogen und es gibt nun einfach schwedischen Whisky. Und den wird es auch weiterhin geben, weil, wie gesagt, von Hobby und lass mal probieren, ist Magmyra definitiv schon lang drüber raus. Ja.
Also ich glaube, ich muss, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, meine erste Erfahrung mit Magmyra waren damals, glaube ich, Lakritz-Bonbons mit Whisky.
Das ja, war, genau, das gab es.
Das gab es auch mal.
Genau.
Und ihr habt ja kürzlich, glaube ich, auch einen Tee, so eine Art Tee-Whisky rausgebracht. Und offiziell hieß es, weil man es muss ich ablesen: A blend of Oloroso wine and the finest vintage Japanese green tea leaf seasoned the casks. Das heißt, jetzt mal kurz zusammengefasst: Ihr habt grüne Teeblätter und Sherry im Fass gehabt und dieses Fass dann zur Nachreifung des Whiskys verwendet. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, nicht ganz. Also die Angela, so sind zumindest meine Informationen, die trinkt sehr gerne grünen Tee und oder allgemein Tee und dann im Speziellen eben grünen Tee und hatte dann irgendwann die Idee, man könnte hier ja mal was machen. Und hat dann zuerst mit unseren 30 Liter Fässern hier probiert und hat sich dann in der Fassgröße immer langsam nach oben geschraubt. Und hat im Prinzip dann aus verschiedensten Teesorten vier Stück ausgewählt. Das sind so japanische Jahrgangstees gewesen. Ich kann dir die mal ablesen. Ich habe mir das nämlich extra kurz rausgeschrieben, da mein Japanisch etwas eingerostet ist über die letzte Zeit.
Kein Problem, mein Japanisch ist so schlecht, dass ich ihn nicht verstehe.
Kaoribo, Hojicha, Yame, Gyokuro, Yame Matcha und Yame Sencha. Das waren im Prinzip die vier Tees, die sie favorisiert hat, wo sie gesagt hat, okay, hier können wir gewisse Aromen betonen, hinzufügen oder einfach, die ergänzen sich mit dem Whisky dann so gut, dass das ein tolles Geschmacksbild gibt. Und dann ging sie im Prinzip hin und hat Ex-Bourbon Single Malts von uns, sowie Virgin Oak Single Malts, die 7 Jahre alt waren, miteinander vermählt und hat die dann in ein Fass gepackt. Und dieses Fass war ein Ex-Oloroso Sherry Fass, das vorher mit im Prinzip einer Lösung aus diesen Tees dann gesättigt wurde. Dort wurde reiner Alkohol genommen, in den die Teeblätter eingelegt wurden und die wiederum, also diese Lösung, die da entsteht oder wie man das auch immer, rein chemisch müsstest du das besser sagen können, wurde dann dieser angesetzte Teeschnaps, nenne ich es jetzt einfach mal, der wurde dann in diese Ex-Oloroso-Sherry-Fässer umgefüllt, dort nochmal für 19 Monate nachgereift dann schlussendlich kam dann das dabei raus und eben diese verschiedenen Tees haben zum Beispiel so diese typischen floralen Aromen. Ich finde auch immer, wenn jemand mit grünem Tee nicht viel anfangen kann, weil ich bin kein typischer Teetrinker, ich wusste auch nicht, ich habe das gehört, grüner Tee, das war dann intern auch so ein bisschen ein Geheimnis, also wir haben das auch relativ spät erfahren und als ich das dann mal so als Gerücht erfahren habe, so, oh mein Gott, ja, Tee und Whisky, wie geht das? Und dann habe ich mir unter dem grünen Tee nicht viel vorstellen können, habe mir dann erstmal grünen Tee gekauft und probiert vorab. Für mich oder mich erinnert der grüne Tee dann in gewissen Aromen eher an zum Beispiel Pfefferminztee. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass das für mich der einzige Tee ist, der in die Richtung geht, den ich schon öfters in meinem Leben getrunken habe. Weil diese Geschmacksprofile setzen sich ja im Kopf erst wirklich fest dann, wenn man das mehrfach genossen hat.
Ja. Ich habe deswegen nur gefragt, weil mir war das recht unklar, wie ihr dann mit den Teeblättern und dem Sherry umgegangen seid, weil durch den offiziellen Satz, die offizielle Beschreibung von Magmyra, bin ich einfach davon ausgegangen, sie haben sich irgendwie über wahrscheinlich inoffizielle Wege ein Sherry-Fass nach Schweden liefern lassen, was relativ ungewöhnlich ist, weil normalerweise darf ja Sherry in Fässern, die also Andalusien, also Spanien, nicht verlassen, sondern nur in Flaschen. Aber und die Fässer werden dann meistens mit vielleicht einem kleinen Schluck oder was exportiert. Aber die gelegentlich gibt es die eine oder andere Möglichkeit für Hersteller, doch an ganze Fässer zu kommen. Deswegen war ich jetzt irritiert oder habe mich gefragt, ob das bei Magmyra eben der Fall gewesen ist, dass sie an so ein volles Fass gekommen wären.
Also das sorgt, als der rauskam oder angekündigt wurde und dann rauskam, sorgte das für ein bisschen Verdruss, auch intern. Wir hatten da intern sogar verschiedene Variationen, weil es gab die Übersetzung, wenn ich das richtig im Kopf habe, steht auf der Verpackung hinten irgendwas von Green Tea Liquor. Und das wurde dann wiederum übersetzt als eine Art Tee-Likör, ein Likör, der angesetzt wurde. Ah, okay, okay. Die anderen haben dann gesagt, nee, die Blätter waren da eingelegt in einem Wasser. Die anderen haben gesagt, in Alkohol wurde da irgendwas gemacht. Dann waren auf einmal die Blätter in Sherry eingelegt. Das war so diese Art stille Post, die dann bei jedem noch ein Fehlerchen mit dazu gepackt hat. Und dann kam der raus und war erstmal ein bisschen in aller Munde, weil niemand richtig wusste, wie es funktioniert hat. Es gibt aber auf dem Kanal von Mark Myra auf YouTube gibt's ein ganz tolles Video. Da hat sich dann die Angela nochmal bereit erklärt, hier einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und hat das in einem Interview mit den Kollegen aus England ganz toll erklärt. Also wen es jetzt ins Detail interessiert von der Masterblenderin aus erster Quelle, schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Mark Myra vorbei. Dort gibt es die Informationen ganz ins Detail.
Okay. Wie lange ist der eigentlich gereift? Weil das, klar, das ist jetzt nicht unbedingt ein großes Detail, aber vielleicht interessant für die Aromatik.
Also 19 Monate war die Nachreifung und der Grundwhisky, der zuvor genommen wurde, der war 7 Jahre alt.
Also okay. Aber gut, ich muss sagen, so diese Tee, so eine Teegeschichte, du hast ja vorhin auch noch verschiedene, glaube ich, Bärenschnaps oder Bärenlikör, was du vorhin angesprochen hast.
Genau.
Muss ich schon sagen, ist schon wirklich innovativ. Also vielleicht nicht jedermanns Geschmack und vielleicht sagt auch der eine oder andere, das hat für mich jetzt nichts mehr mit Whisky zu tun, aber es ist definitiv aus meiner Sicht jetzt innovativ. Ist das Erkunden von neuen Grenzen für Mark Myra jetzt so zum Grundsatz, also Unternehmensphilosophie geworden?
Mit Sicherheit geht es da schon teilweise auch immer wieder drum, so, ach guck, die verrückten Schweden wieder. Da haben sie wieder irgendein Ding rausgehauen, das gab es ja noch nie. Andererseits ist es natürlich eben, wie ich zu Anfang schon mal gesagt hatte, den 10-millionsten Sherry XY rauszubringen, der steht dann mit 10.000 anderen im Regal. Und um heute Aufmerksamkeit auf einen zu richten, muss man irgendwas besser oder anders machen als die anderen. Und somit sagt Mark Myra, okay, wir brauchen uns nicht neben die 100 Portwein und Sherry und hast du nicht gesehen Fässer stellen, sondern wir stehen halt in der verrückten Ecke. Unsere Verpackungen sind bunt, sind auffällig, sprechen auch vom Design her nicht den klassischen Whisky-Trinker an, der hier so diese angestaubte, fast antiquarische Optik der Flaschen mag, sondern unsere Flaschen sind jung und modern und ich denke, dass auch hier teilweise die richtige Kundschaft dann angesprochen wird. Wir haben durchweg, behaupte ich, zwar ein gemischtes Publikum, aber offen für diese Whiskys und sehr bereit, so hey, lass mal sehen, was habt ihr denn heute Neues dabei? Das sind ganz oft die jüngeren Whisky-Trinker. Also ich sag mal so, die Mit-30er, Anfang 30, Mit-30, die dann irgendwo sagen, hey cool, was habt ihr denn wieder Geiles kreiert? Ja.
Okay, ist das diese Liebe so zur Innovation oder dieser Drang zur Innovation, ist das auch ein bisschen so dem, den Existenzproblemen geschuldet, die Mark Myra vor ein paar Jahren hatte? Also wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, um in die Köpfe der Kunden zu kommen, weil sie hatten ja vor einigen Jahren, standen sie, glaube ich, soweit ich weiß, fast kurz vor der Aufgabe, also vor der Insolvenz. Was war da los?
Also rein betriebswirtschaftlich bin ich da definitiv überfragt, weil das noch vor meiner Zeit war. Ich kann dir nur über die Geschichte natürlich ein bisschen was sagen. Diese unsere 8 Gründerväter, die dort auf der Skihütte waren und dann sagten, warum gibt es eigentlich keinen schwedischen Whisky, und haben sich dann aus irgendwelchen paar Blechtafeln eine Brennblase gedengelt und haben da irgendwann angefangen, irgendwas wie wild zu testen und zu machen. Und diese 30 Liter, die dann dort am Anfang aus der selber gemachten Blase rauskamen, das war dann die DNA unserer 30-Liter-Fässer. Und also das war schon immer sehr viel Herzblut. Ja, also die haben schon immer immer mit sehr viel Herzblut dran gearbeitet. Auf unseren Flaschen unten findest du die Abdrücke, die stilisierten Abdrücke unserer Gründerväter, also diese 8 Einkerbungen um die Flasche rum, das ist nicht irgendwie Deko oder weil es produktionstechnisch bedingt ist, sondern das hat einen Sinn. Also hier hat jeder seinen Fingerabdruck auf dem Whisky hinterlassen. Und irgendwann kommt man dann von diesem Hobbycharakter in den Oh, lass uns mal ein Geschäft machen und von lass uns mal ein Geschäft machen, lass uns mal andere Märkte erobern. Und ich denke, auf diesem Weg dorthin gibt es immer wieder Möglichkeiten, links und rechts abzubiegen und irgendwann stellt man dann fest, oh, wir müssen nochmal umdrehen. Das war dann doch der Holzweg, den wir dort uns rausgesucht haben. Und ja, im Prinzip, die haben es gut gemeistert. Wir sind wir stehen gut da. Wir haben 2 funktionierende Brennereien, die oder Destillerien, die arbeiten. Und das Produktportfolio ist eigentlich schon immer ein bisschen verrückt. Also auch die ersten Macmyras, die es gab, das sind Kaffeefässer oder mit Kaffee gelagerte Fässer verwendet worden. Diese verschiedenen Fruchtweine, die teilweise verwendet wurden. Die schwedische Moltebeere zieht sich durch wie ein roter Faden durch unsere Produktion. Und da gibt es also auch schon bei den ersten Abfüllungen sehr spannende. Also das wurde nicht irgendwie das Standardprogramm jeder Destillerie produziert und dann hat man gemerkt, oh, das lässt sich nicht verkaufen, lass mal was Verrücktes machen, sondern das Innovative und dieses Explorers in Whisky besteht eigentlich von Anfang an und ich denke, das waren einfach betriebswirtschaftliche Dinge, die hier mal zu einer Schieflage geführt haben. Vielleicht die ein oder andere falsche Entscheidung oder vielleicht auch mal eine Abfüllung oder eine Abfüllungsgröße, die dann an irgendeinem Markt nicht so perfekt lief.
Und wie läuft es dann jetzt aktuell in der Corona-Situation? Weil Schweden ist ja jetzt nicht so restriktiv, aber trotzdem ist es ja eine Pandemie, die natürlich auch die schwedischen Unternehmen trifft. Wie schaut es da aktuell bei Macmyra aus?
Also natürlich ist die Lage wie bei allen anderen auch angespannt. Wir sind alle so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, was passiert nicht, was darf man nicht. Nichtsdestotrotz haben wir uns vielleicht auch des großen Teams geschuldet, relativ gut mit der Online-Präsenz und den Online-Tastings platzieren können, haben sehr loyale Händler, die auch hinter den Produkten stehen. Und dann auch hier einfach während der Corona-Zeit wurde ja nicht weniger Whisky getrunken jetzt auf einmal oder viel weniger bestellt. Ganz im Gegenteil, teilweise haben die Online-Shops ja dementsprechend mehr Zulauf bekommen. Die Local-Dealers haben sich Ideen hier dann zusammengezimmert. Wir haben schon Online-Tastings mit Händlern gemacht und wir machen Online-Tastings für Clubs. Wir haben unsere Fassprogramme wieder anders und umgeändert und neu aufgelegt und verkaufen dann einfach im Moment auch dann nicht mehr direkt vor Ort das Fass, sondern teilweise dann halt online. Wir sprechen sehr viel mit den Kunden und wir haben ja auch eine etablierte Fanbase, ganz ehrlich. Und da muss man jetzt nicht irgendwie dann sagen, oh mein Gott, wir sind nicht mehr draußen, es gibt keine Tastings mehr, wir sterben morgen. Aber es ist definitiv so, dass es auch schon personelle Veränderungen gab, zumindest bei den festangestellten Kollegen. Es sind alle ein bisschen, wie gesagt, angespannt, aber für Macmyra Deutschland, also wir sind ja der einzige ausländische Markt neben Schweden, der im Prinzip einen eigenen Hauptsitz hat. Wir haben Macmyra Deutschland GmbH und wir haben verstanden, dass es ernst ist, haben aber, ich denke, keine Angst, jetzt diese Situation zu meistern.
Du scheinst jetzt, also gehen wir mal weg von Macmyra. Du scheinst ja, zumindest habe ich den Eindruck, generell ein Faible für, ich nenne es jetzt mal, exotische Whisky-Nationen zu haben. Also Schweden, Deutschland. Du wirst, wenn ich mich richtig erinnere, auch gerne mal so als Influencer für deutschen Whisky bezeichnet. Wenn du jetzt mal deutschen Whisky definieren müsstest, also es ist mal unabhängig von den geografischen Grenzen, was würdest du sagen, zeichnet deutschen Whisky aus?
Also auszeichnen würde ich sagen, eine ähnliche Experimentierfreudigkeit. Hier wird hierzulande wird viel ja auch mit Getreidesorten einfach gespielt, nenne ich es jetzt mal. Beim einen besser, beim anderen etwas schlechter. Es läuft ganz oft leider auch unter dem Motto, hat sich stets bemüht, dann raus. Aber er hat sich bemüht, ja, und er hat es probiert. Und wenn man nicht, wenn man es nicht probiert hat, weiß man nicht, ob es nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist alles definitiv noch recht jung und in der Findungsphase. Deutschland ist für mich ein spannendes Thema. Für mich eventuell mit einem Problem oder einem Hintergrund, den ich mir einfach für meinen Kopf so zusammenspinne, die deutsche Gründlichkeit könnte hier eventuell mit einem Problem sein, die uns da im Weg steht. Wir brennen ein sehr, sehr sauberes Produkt. Ja, wir kennen das von unserem klaren Schnaps einfach. Und da muss man schauen, dass der bei genau der Temperatur und vorher muss desinfiziert und was weiß ich. Und ich könnte mir einfach vorstellen, also ich habe vor kurzem ein Bild gesehen, da hat ein Händler Abfüllungen, Flaschen, abgefüllte Flaschen von einer Brennerei von Eila bekommen und dort war dann ein Grashüpfer mit in der Flasche. Das würde es, denke ich, in Deutschland so niemals geben. Ja? Und wenn da der Grashüpfer drin ist, wer weiß, was da sonst manchmal noch so mit rauskommt oder im Filtersieb hängen bleibt an anderen Märkten. Zusätzlich natürlich auch die teilweise ja sehr antiquarisch anmutende Abfüllanlagen oder auch die Brennanlagen, die dann einfach ja historisch bedingt, die funktionieren, die werden weiter betrieben. Und wir bauen hier dann schon industrielle Geschichten hin und eben aufs i-Tüpfelchen und vielleicht macht es dieser Touch dann ein bisschen aus, dass irgendwas nicht perfekt sauber gebrannt ist oder dass vielleicht noch ein bisschen keine Ahnung, Seife mit drin hängt, oder? Ja, es gibt ja hier die spannendsten Sachen, die man ja auch aus Schottland kennt. Vielleicht sind wir da noch etwas zu gründlich. Vielleicht macht dieser spezielle Brennereicharakter dann doch auch die eine oder andere Schlampigkeit aus. Wer weiß.
Okay, das führt mich eigentlich schon direkt zu meiner letzten Frage, die ich an dich habe, weil du jetzt auch so den Stil ein bisschen beschrieben hast und du hast vorhin auch gesagt, es gibt so Brennereien, die, ja, um deine Worte jetzt nochmal aufzufassen, stets bemüht waren und manche, die es deiner Meinung nach wirklich gut machen. Welche Destillerie aus Deutschland müssten wir jetzt deiner Meinung nach in Zukunft beobachten? Weil da jetzt noch was Besonderes kommt, weil da jetzt einfach Tropfen rauskommen, die definitiv Freude machen werden.
Also ich sage jetzt mal, grundsätzlich haben wir da natürlich, ich habe jetzt versucht es mal wieder mit einer Metapher zu erklären. Ich habe dieses Jahr das Gärtnern ein bisschen angefangen und ich sehe das im Prinzip sowieso mein kleines Anzuchtbeet. Die ganzen Pflänzchen muss man im Moment alle ein bisschen beobachten. Man muss alle natürlich auch gießen, pflegen. Deshalb, Leute, kauft auch deutschen Whisky, weil der kann nur gut werden oder besser werden, wenn die Leute investieren können. Deshalb traut euch da auch ab und zu mal ein Fläschchen zu kaufen und ganz viele habe ich auch schon mit tollen Tropfen überzeugen können. Hier jetzt ein paar wörtlich hervorzuheben oder namentlich hervorzuheben, fällt mir fast ein bisschen schwer. Ich meine, klar, die größte deutsche oder kontinentaleuropäische Brennerei, St. Kilian, wird mit Sicherheit mit ihrem ebenfalls sehr innovativen Fassmanagement und mit, ich glaube, über 200 verschiedenen Fassarten die eine oder andere spannende Abfüllung rausbringen. Das mit Sicherheit. Wir haben mit Finch, der vor St. Kilian die zweitgrößte oder damals die größte, jetzt die zweitgrößte deutsche Brennerei ist, wirklich Unmengen an Whisky-Litern am Lager liegen, die mit Sicherheit auch sehr interessante Sachen bringen. Dort gibt es 10-jährige und 12-jährige Whiskys mit, welche der ältesten Deutschen, die in dieser Menge zur Verfügung stehen. Oder auch die Jungs von Elch Whisky aus der Fränkischen Schweiz, die haben auch mit ihrem Peated was Neues gemacht, was es in Deutschland so ja vorher noch nicht gab. Und der schlägt auch bei den Raucherfans richtig gut ein. Und wenn der eine limitierte Abfüllung hat, dann ist die ebenfalls relativ zügig weg. Wir haben zwar wahrscheinlich da noch nicht den Hype wie bei Artback, dass der Server zusammenbricht, aber die sind doch auch immer in mehreren Tagen gleich weg, diese Abfüllung. Und deshalb denke ich, wir haben da viele respektable Brenner. Nur wir haben natürlich bei ich weiß gar nicht, ich glaube über 200 oder sowas werden, glaube ich, offiziell angegeben im Moment. Eben auch diese kleinen Brennereien mit dabei, so wie wenn ich jetzt sage, du Philipp, das hat mir jetzt so Spaß gemacht, lass uns doch mal Brennequipment kaufen, dann machen wir hier ein Whisky zusammen. Und diese Spaß- und Hobbyprojekte oder Nebenbei-Projekte dürfen bei uns halt auch Whisky-Brennerei heißen. Und wenn wir St. Kilian jetzt zum Beispiel vergleichen mit Brennereien in Schottland, dann haben die, ja, zählen die eher zu den mittleren bis kleinen Distillerien. Ja. Und ich denke, das ist auch immer falsch, hier den Vergleich unbedingt ziehen zu wollen. Ich fand interessant übrigens zu deiner Frage von vorhin nochmal, oder beziehungsweise zu dem Thema von vorhin, zum Beispiel die Brennerei Annandale hatte so einen 3-jährigen Peated, der war wiederum sehr rotzig und frech. Und dann zum Beispiel den St. Kilian vorhin dazu als Vergleich. Das ist vielleicht das, was ich immer denke, so, warum muss denn der Whisky so rund geschliffen werden? Lass dem doch ein paar Ecken und Kanten und dann schaffen wir das mit Sicherheit auch, den deutschen Whisky am Markt, am internationalen Markt vor allem, zu etablieren und dort auch mit Sicherheit einen respektablen Namen zu kriegen. Nur, wie gesagt, wir sind da irgendwo noch im Anfangsstadium, ja. So aus der Hobby-Ecke und aus der Versuchsecke zu respektabel, wir machen Whisky und zwar deutschen Whisky und den schmeckt man auch und man darf auch schmecken, dass der aus Deutschland kommt, so wie man vom Schwedischen und vom Indischen auch schmeckt, wo er herkommt, nämlich nicht aus Schottland.
Also als Schlusswort kann man praktisch dann festhalten, kauft mehr deutschen Whisky und gießt das Pflänzchen deutschen Whisky.
Ganz genau.
Okay, Marc, ich danke dir vielmals für das Interview. Es war sehr interessant, waren tolle Antworten, hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Ich freue mich über die Möglichkeit überhaupt, weil für mich ist das ja auch im Moment dann im Prinzip Corona geschuldet, ist die Präsenz gerade online und in den Foren und überall ein bisschen größer und freue mich natürlich dann, wenn ich hier ein bisschen meinen Senf zum Thema hinzugeben kann und meine Gedanken ein bisschen kundtun und vor allem dann auch mit den vielen Whisky-Begeisterten, die im Moment zu Hause sitzen und eben diesen Schnack auf der Messe nicht haben und beim Tasting nicht haben, dass man hier ein bisschen Freude mit nach Hause bringt oder ein bisschen Abwechslung zu der schlechten Zeit im Moment gerade. Wobei, so wie es ausschaut, geht es ja aufwärts. Wir hoffen, dass wir vielleicht im Herbst dann uns wieder auch mal sehen können und dann mit gebührendem Abstand mit einem Gläschen anstoßen können.
Auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn wir dann mal anstoßen könnten und noch das ein oder andere weitere Schwätzchen über Marc Myrer und deutschen Whisky halten können.
Absolut, sehr gerne.
Gerne. Bis dahin, mach's gut.
Du auch. Ich danke dir. Bleib gesund.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Marc Fiedere. Marc ist Markenbotschafter der schwedischen Whisky-Marke Marc Myrer und für die Social-Media-Arbeit wechselnder Unternehmen zuständig. Möchtest du nun noch weitere Infos, Tutorials und Downloadmaterial zu Scotch Single Malt oder anderen Whisky-Arten haben, haben wir dir hierzu unter alphaspirits.com/whisky die passende Seite eingerichtet. Den Link dazu, den findest du in der Beschreibung dieser Episode. Bis nächsten Mittwoch. Viele Grüße.